ARD.
SWR Kultur. Forum.
Israel, Gaza, Iran, wie geht es weiter im Nahen Osten? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Region, die wir Nahe Osten nennen, ist ein Raum, der reich an Kriegen und Krisen ist, an Erbfeindschaften, Glaubenskonflikten, Gewalt, Öl und Armut. Man kann es kaum fassen und noch weniger erklären. Doch dies genau wollen wir in diesem Forum versuchen. Welche Bedeutung hat der Palästina-Konflikt? Wie konstruktiv bzw. wie destruktiv ist das Wirken Israels oder des Irans? Haben Syrien oder der Libanon eine Chance für eine bessere Zukunft? Es diskutieren im Forum in SWR Kultur Bettina Meyer, sie ist ARD-Korrespondentin in Tel Aviv, Dr. Bente Scheller, Politikwissenschaftlerin bei der Böll-Stiftung und Dr. Peter Lindl, Politikwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Lindl, ich formuliere meine Frage einmal sehr vereinfachend. Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern gilt als die Keimzelle allen Übels. Die Gewalt und Brutalität der Kämpfe in Gaza scheinen das ja zu bestätigen. Aber ist das wirklich so? Konkret, würde eine Zwei-Staaten-Lösung das Ende der Gewalt einleiten?
Naja, das ist vielleicht wirklich etwas vereinfachend gesagt. Der Punkt ist der, dass wir in eine Situation gelangt sind, in der wir eigentlich kaum mehr an eine friedliche Beilegung dieses Konflikts aller Zwei-Staaten-Lösung denken können. Sie sind so weit in Ferne gerückt vor dem Hintergrund des 7. Oktobers und des Gaza-Krieges, dass der Fokus momentan eigentlich darauf liegen muss, dass zunächst einmal die Kampfhandlungen eingestellt werden, bevor man überhaupt an diplomatische Horizonte denken kann, auch wenn die natürlich weiter wichtig sind. Aber der Fokus muss jetzt auf der humanitären Situation in Gaza, auf den Geiseln und auf dem Ende der Kampfhandlungen liegen.
Frau Scheller, die Heinrich-Böll-Stiftung steht der Partei der Grünen nahe. Das Außenministerium wird Stand heute noch von Annalena Baerbock geleitet. Sie hat sich etliche Male in Israel und der Region sehen lassen. Wurden ihre Wünsche nach Ausgleich und Friedfertigkeit, die sie im Namen Deutschlands mitbrachte, gehört? Hat die deutsche Diplomatie überhaupt diesbezüglich Erfolge vorzuweisen?
Ich denke, dass hier sehr viel Fokus darauf lag, hinter den Kulissen aktiv zu sein. Das war auch einer der Gründe, weswegen wir vermutlich nicht allzu viel erfahren haben über all das, was vonstatten ging. Und die Erfolge, ich denke, so wie die Situation sich heute darstellt, hätten sich alle mehr gewünscht, dass eben stärker auch die Belange von Zivilistinnen und Zivilisten hier im Fokus stehen, was dann das tatsächliche Handeln betrifft. Das haben wir leider nicht gesehen. Allerdings wissen wir auch nicht, wie es aussehen würde, wenn es diese Diplomatie von Frau Baerbock nicht gegeben hätte. Sie war die aktivste unter den europäischen Außenministerinnen und Außenministern, war am häufigsten dort und hat sich wirklich bemüht. Gleichzeitig denke ich, wir haben alle gesehen, der Konflikt hat seine eigene Dynamik und auch einen Faktor, den wir zuvor immer hatten, die USA, die sich sehr stark engagieren, das hat es nicht gegeben. Deswegen denke ich, dass die Rolle, die sie hier gespielt hat, auch wirklich schwierig auszufüllen war.
Frau Meyer, als Korrespondentin der ARD haben Sie gerade noch über 80 Jahre Kriegsende und das Gedenken der Millionen Opfer der Shoah berichtet. Und heute werfen Kritiker Israel vor, in Gaza einen Völkermord zu begehen. Dass etliche dieser Kritiker Antisemiten sind, macht den Vorwurf nicht leichter. Wie können eigentlich Palästinenser und Israelis bzw. deren Vertreter wieder ins Gespräch kommen, wenn man sich wechselseitig vorwirft, dass eigene Volk auslöschen zu wollen?
Ja, das eine ist die politische Ebene, was wir eben auch gehört haben über den Besuch von Politikern, auch deutschen Politikern hier, die immer wieder von der Zwei-Staaten-Lösung sprechen. Und das andere ist die Realität, die wir hier vor Ort haben. Ja, dieser unglaubliche Hass, der auch seit dem 7. Oktober hier die Gesellschaft spaltet, die Angst, die auch da ist und natürlich die Angst auf beiden Seiten, also der Israelis wieder angegriffen zu werden, die Angst vor den Palästinensern, die sich dann in Gewalt umschlägt und eben die Angst der Palästinenser vor dieser Rache. Und das wird hier tagtäglich gelebt. Und da ist es tatsächlich oder wirkt es, wie wir von Herrn Lindl am Anfang gehört haben, sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt über eine diplomatische Lösung einer Zwei-Staaten-Lösung überhaupt hier mit den Menschen sprechen können. Also die Israelis sagen auf der einen Seite, also eine Zwei-Staaten-Lösung, wir reden überhaupt gar nicht mehr darüber. Wir können doch nicht auch noch die andere Seite, die Feinde damit belohnen, dass sie jetzt einen eigenen Staat bekommen. Also da dringt man überhaupt nicht durch. Und auf der anderen Seite die Palästinenser, die sagen, das ist so unrealistisch. Ich habe erst vor ein paar Tagen im Westjordanland mit einem Palästinenser eine Stunde lang darüber diskutiert, genau über den Ansatz der Zwei-Staaten-Lösung. Er hat selbst gesagt, das ist unrealistisch, denn es gibt mittlerweile so viele Siedlungen im Westjordanland. Das ist wie so ein Schweizer Käse, muss man sich das vorstellen, dass diese Umsetzung völlig unrealistisch ist und immer weiter wird, denn jetzt, erst recht jetzt in diesem Krieg, wo alle nach Gaza schauen, da sprießen Siedlungen wie Pilze aus dem Boden.
Manche Nachrichtenredaktionen sind dazu übergegangen, einen Nahost-Ticker einzurichten. Ich zitiere mal aus dem Ticker auf der Homepage des Bayerischen Rundfunks nur die aktuellen Schlagzeilen. Über 30 Tote nach Gaza-Beschuss, Amnesty wirft Israel Völkermord vor, Fortschritte bei Gaza-Verhandlungen in Kairo, Hisbollah-Chef Libanon muss israelischen Angriff stoppen. Israels Geheimdienstchef Barr räumt seinen Posten, deutsche Regierung, Israel muss für Zugang zu humanitärer Hilfe sorgen. So geht das immer weiter, später folgen die Meldungen, Iran wehrt Cyberangriff auf Infrastruktur ab, Houthi, Tote bei US-Luftangriff. Das sind Meldungen von heute und gestern. Hätten Sie einen Rat, Frau Meyer, Sie sind die Journalistin, wie ein durchschnittlicher Nachrichtenkonsument das verarbeiten soll?
Ja, wir versuchen, das ist ja unsere Aufgabe, das Ganze zu ordnen und zu erklären. Also dieser Konflikt ist so komplex, er hat so viele Aspekte und es sind auch so viele Länder mittlerweile involviert, die hier eine Rolle spielen. Und eigentlich kann man fast sagen, die ganze Welt, dass man das jetzt immer wieder anhand, und das ist mein Ansatz wirklich, anhand von Beispielen, anhand von persönlichen Schicksalen, mit den Menschen hier vor Ort zu sprechen und ihre Geschichten zu erzählen, das so anfassbar und erklärbar wie möglich zu machen, um diesen Konflikt, um diesen gordischen Knoten, über den wir ja jetzt hier reden, ein bisschen zumindest fassbarer zu machen und dass einfach auch hier im Nahen Osten, also hier in dieser Region, ganz normale Menschen auch leben, auf beiden Seiten, auf allen Seiten. Das wird oft vergessen, weil wir viel über Politik und politische Entscheidungen sprechen und dabei die Menschen oft vergessen. Und es gibt wirklich einen Bruch hier auch in Israel zwischen der Regierung und was die Regierung will und was Menschen auf der Straße denken und wollen. Also es ist nicht alles schwarz-weiß und wir sehen das auch anhand der Proteste, die wirklich hier fast jeden Tag stattfinden, dass hier nicht jeder den Krieg will. Ich war erst letzte Woche unterwegs mit Israelis im Westjordanland, die gegen den Krieg und für die Unterstützung der Palästinenser demonstriert haben. Auch so etwas gibt es und diese Geschichten, die wollen wir auch erzählen.
Es sind sehr, sehr viele Schlagzeilen. Ich habe sie gerade so ein bisschen ausschnittweise zitiert. Herr Lintel, Frau Scheller, vielleicht Ladies First. Sehen Sie das auch als eine Überforderung für normale Menschen, die einfach nur die Nachrichten sehen, vielleicht aber auch für Experten, die in ihrer Blase schon ein bisschen mehr Einblick haben?
Ich denke, dass es natürlich eine wirkliche Flut von Nachrichten ist, die wir hier bekommen. Allerdings überschlagen sich die Ereignisse zum Teil ja auch. Und da ist es auch gut, dass dieses Angebot da ist, dass man sich informieren kann. Aber Sie haben ja auch lauter Schlagzeilen vorgelesen, die alle von Tod, Düsternis und Verzweiflung sprechen. Ich glaube, darunter geht oft unter, was Frau Meyer gerade erwähnte, die lebendige Gesellschaft, die eben auch sehr vielschichtig ist, die protestiert, in der es durchaus viele positive und interessante und zum Teil widersprüchliche Bewegungen gibt. Das ist etwas, was in den Schlagzeilen natürlich keinen Platz hat, aber da lohnt es sich auch immer darüber hinaus zu lesen, denn sonst, denke ich, kann man wirklich nur verzagen und sagen, bei dieser Region, was wollen wir da noch machen?
Also Herr Lindl, die Narrative, die für Ordnung sorgen, die gibt es wahrscheinlich nicht.
Nein, die Narrative gibt es gar nicht. Ich glaube, ich stimme aber zu, dass man auch die positiven Aspekte hervorheben und suchen darf, weil es die gibt. Und gleichzeitig muss ich Ihnen aber recht geben. Also ich kann ganz klar sagen, dass es auch für mich als Experten, als Wissenschaftler eine Überforderung gibt, weil man ja immer tiefer in Dinge einsteigen muss. Und da fehlt irgendwann die Zeit, wirklich Fachexpertise zu jedem einzelnen Feld zu entwickeln. Das heißt, es ist sehr viel Material, das man verarbeiten muss. Und ich kann durchaus verstehen, wenn es für viele Menschen auch sehr schwierig wird, dem zu folgen. Aber letztlich ist es trotzdem unsere aller Aufgabe, die wir hier an diesem Gespräch teilnehmen.
Ja, in diesem Gespräch im Forum in SWR Kultur wollen wir tatsächlich mal versuchen, den Nahen Osten im Zusammenhang zu sehen und zu denken, was natürlich auch für diese Sendung wiederum eine kleine Überforderung ist. Und deshalb werfen wir vielleicht erstmal einen Schlag auf den zentralen Konflikt derzeit Gaza und Israel am 7. Oktober 2023. Das ist das Datum des ersten Pogroms auf israelischem Boden. Über 1200 Menschen wurden ermordet, 239 entführt. Bei dem anschließenden Feldzug Israels gegen die Hamas starben über 50.000 Menschen im Gazastreifen. Noch immer sind etwa 60 Israelis in der Gewalt der Hamas. Nur ein Teil der Geiseln lebt noch. Weder die Aktionen der Hamas noch die Israels lassen sich mit humanitären Werten vereinbaren. Und die Frage, die man sich hier stellt, ist natürlich dann immer, wann endet der Krieg in Gaza und vor allem wie?
Ich versuche mal hier einzusteigen. Ich glaube, ein grundsätzliches Problem bei der Frage, die Sie gestellt haben, wann der Krieg endet, ist, dass wir ein strukturelles Problem bei der Vermittlung haben. Wir sehen ja eine israelische Regierung, die von einem umfassenden Sieg spricht, der aber nicht genauer definiert ist, der davon ausgeht, dass die Hamas irgendwann vollends beseitigt ist, was ihr nicht gelingt. Und gleichzeitig wollen sie die Geiseln befreien. Jetzt verhandeln sie aber mit der Hamas über eine Geiselverhandlung und gleichzeitig implizit über das Ende der Hamas. Das kann nicht gut gehen. Das kann nur funktionieren, wenn man einen dritten Part, von mir aus die palästinensische Autonomiebehörde, für ein Postkriegs-Gaza mit ins Boot holt. Man braucht einen weiteren Part, man braucht eine Vision, wie der Gazastreifen aussehen soll, wenn dieser Krieg vorbei ist. Solange es diese Vision nicht gibt, befürchte ich, wird der Krieg weitergehen.
Das ist genau das, was Netanyahu ja ablehnt. Das hat er jetzt noch mal ganz deutlich auch noch mal betont, dass es nicht für ihn in Frage kommt, dass die palästinensische Autonomiebehörde dort mitmischt. Auch wenn das immer wieder vorgeschlagen wurde, auch übrigens von der Biden-Administration war das ein Plan, dass die palästinensische Autonomiebehörde reformiert wird, damit sie eben nicht so korrupt ist, wie sie heute ist, damit da frischer Wind weht und dass man auch Menschen hat, die man dort vertrauen kann auf politischer Ebene. Aber genau das will Netanyahu auf jeden Fall jetzt verhindern. Und deshalb gibt es hier auch so viele Vorwürfe, dass es eigentlich der politischen Elite in Israel nicht daran gelingt, es, den Krieg überhaupt zu beenden. Es gibt hier auch eben den großen Vorwurf aus der Bevölkerung, dass es eigentlich hier der Regierung ganz genehm ist, dass der Krieg weitergeht, weil man dann zum Beispiel auch unter diesem Schutzschirm fast, muss man ja fast schon ja, ironisch sagen, eines Krieges Dinge tun kann, die man in Friedenszeiten vielleicht nicht tun kann. Also wenn wir ins Westjordan, dann die Westbank schauen, was dort gerade passiert, das wäre in Friedenszeiten eigentlich kaum denkbar. Also dass es immer wieder ja, neue Siedlungen gibt, illegale Siedlungen, die wie Pilze aus dem Boden sprießen, dass es sehr viel Gewalt und Übergriffe gegen Palästinenser von Siedlern gibt. Und über all das, wir kommen im Grunde auch als Journalisten kaum noch hinterher, über diese Vorfälle so umfassend zu berichten, weil natürlich dieser Krieg in Gaza uns alle auch in Atem hält. Und in Gaza haben wir das Problem, dass wir als Journalisten gar nicht rein dürfen seit Kriegsbeginn in den Gazastreifen, um dort selbst vor Ort mit den Menschen zu sprechen und über sehr schwierige Wege auch quasi an unser Material aus Gaza kommen müssen.
Von der palästinensischen Autonomiebehörde hört man hier nicht viel. Welche Rolle spielt sie denn derzeit? Gerade heißt es, ihr Präsident Mahmoud Abbas suche einen Nachfolger und dann liest man, der Mann ist immerhin schon 89 Jahre alt.
Ich denke, hier haben wir ein Phänomen, das wir auch an anderen Orten beobachten. Jemand, der eigentlich nicht von der Macht lassen kann und jetzt mit 89, das ist ja schon wirklich ein gesegnetes Alter, diese Idee erst zu bewegen, man solle einen Nachfolger suchen, da sehe ich auch nicht, dass es ein ernsthaftes Unterfangen ist, genau wie die Reformen ausstehen, die dringend nötig wären. Also dementsprechend haben wir hier auch keinen Leuchtturm, der uns leiten könnte, wie denn eine Nachkriegsordnung in Gaza aussehen könnte. Allerdings denke ich, die Herausforderungen wachsen zusätzlich, denn die Situation in Gaza ist wirklich dramatisch. Ich finde es wirklich schwierig, dass bislang keine Journalistinnen und Journalisten dorthin reisen können. Ich kenne auch keinen anderen Ort auf der Welt, bei dem das so klar abgeriegelt ist. Und das ist wirklich besorgniserregend, denn die Berichterstattung von vor Ort wäre nötig. Aber auch die humanitäre Katastrophe, die dort jetzt auf die Spitze getrieben wird. Und das ist ja etwas, was auch jedes Denken über eine politische Nachkriegsordnung eigentlich vertagt, weil die alltäglichen Bedürfnisse größer werden und dann eben auch viel Energie da reingesetzt wird, jetzt über humanitäre Angelegenheiten zu verhandeln. Das ist auch eine Art Spiel, das wir schon an anderen Orten gesehen haben. Diese Dramatisierung der Situation, bei der es dann um alltägliche Fragen viel mehr geht als um die langfristigen strategischen.
Das finde ich nochmal super, dass das angesprochen wurde. Also es ist wirklich ein Riesenproblem, dass wir nicht rein können. Es geht, die einzige Möglichkeit reinzukommen, ist mit den israelischen Truppen und die kontrollieren sehr stark, was man überhaupt zu sehen bekommt. Die kontrollieren hinterher das Material und man muss ja auch journalistisch sagen, kommt man an eine Grenze, wo man noch von Journalismus überhaupt sprechen kann. Es gibt eine Initiative, das möchte ich auf jeden Fall nochmal hier betonen, es gibt eine Initiative der internationalen Journalisten in Israel, die direkt bis vor den obersten Gerichtshof gezogen sind, um dort mit einer Petition zu versuchen, unabhängigen Zugang in den Gazastreifen zu bekommen. Aber das wurde immer wieder vertagt, diese Entscheidung. Der erste Versuch wurde abgelehnt. Jetzt Ende Mai hoffen wir endlich dann auf eine weitere Antwort des obersten Gerichtshofs, dass wir endlich Zugang bekommen. Aber es ist ein Kampf. Also selbst wir neben der Berichterstattung müssen noch kämpfen, dass wir überhaupt berichten dürfen.
Im Gazastreifen gehen nach der Totalblockade jetzt die letzten Nahrungsreserven aus. Hunger als Waffe, das ist besonders brutal und unmenschlich und es ist ein Kriegsverbrechen. Kommt es dazu? Und wie kann die Welt das zulassen? Wie kann aber auch die israelische Gesellschaft das zulassen?
Es ist ein Kriegsverbrechen und es könnte auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein. Es ist eine Kollektivstrafe. Zu Anfang wurde das ja immer noch bestritten, dass es eine bewusste Strategie ist. Und es wurde auch argumentiert, nein, nein, es fehlt ja eigentlich an nichts, es kommt genug hinein. Aber jetzt haben wir auch von Mitgliedern des israelischen Kabinetts immer mehr Bekundungen, bei denen es als Strategie dargestellt wird, als absichtsvolle Maßnahme, um die Hamas in die Knie zu zwingen. Und das ist wirklich etwas, wo wir eigentlich gar nicht zuschauen können und es nicht sollten. All diese Maßnahmen, die man getroffen hat im internationalen Recht, um so etwas zu verhindern, um Zivilistinnen und Zivilisten zu schützen, das ist ja nicht so, dass man hier Feinden irgendwie entgegenkommen wollte, um ihnen etwas Gutes zu tun, sondern das sind ja Maßstäbe, die verhandelt worden sind, um eben generell Zivilistinnen und Zivilisten in Konflikten zu schützen. Dementsprechend wäre es wirklich wichtig, diese Maßstäbe aufrechtzuerhalten. Natürlich ist das nicht der einzige Ort, an dem das passiert. In Syrien haben wir Millionen von Menschen in belagerten Gebieten über Jahre gesehen, wie sie ausgehungert wurden, auch strategisch. Das ist ein schlechter Vorläufer gewesen. Das hätten wir dort schon nicht tolerieren sollen. Aber es ist wirklich ein Unding, dem hier weiter zuzuschauen.
Ja, und man muss auch sagen, Israel versucht da immer wieder Erklärungen zu liefern, eben für dieses Aushungern. Jetzt ist die letzte Erklärung gewesen, dass es ja sehr wohl versucht wird, wieder humanitäre Zonen anzulegen, wo dann Menschen rein können, aber die sollen genau kontrolliert werden, dass bloß keine Hamas-Terroristen dort hineingelangen. Denn das ist das große Argument, das Israel hier bringt, dass die Hamas, also die Terrororganisation im Gazastreifen, immer wieder diese Hilfstransporte kapert und auch das, diese Hilfsgüter für sich einnimmt und stiehlt und für ihre Zwecke benutzt und dass sie gar nicht bei der Bevölkerung richtig ankommen. Und das ist hier das große Argument, das Israel immer nennt, dass man das verhindern will, um eben die Hamas in die Knie zu zwingen. Aber das große Problem ist ja einfach, dass die Hamas so eng mit der Zivilbevölkerung verstrickt ist, sich wirklich hinter ihnen versteckt, unter ihnen versteckt, dass einfach dieses Dilemma Israel nicht auflösen kann mit den Kampfjets, mit den Bomben. Denn das trifft ja immer wieder auch vor allen Dingen Zivilisten.
Herr Lintel, wie einig ist sich Israel noch? Man sieht ja die Risse in der Regierung, im Militär, im Geheimdienst. Die Position, die dort gegenüber Gaza und den Palästinensern eingenommen wird, ist alles andere als unstrittig. Aber wie viel Unterstützung hat Netanyahu denn überhaupt noch?
Ich glaube, man muss hier differenzieren. Also Netanyahu ist nicht beliebt im Land. Die Regierung ist nicht mehr beliebt im Land. Sie hat seit März 2023 in den Umfragen keine Mehrheiten mehr. Man sieht das auch auf steten Protesten gegen ihn. Man sieht das jetzt zuletzt, Sie haben es angesprochen, in Auseinandersetzungen wie etwa mit dem Geheimdienstchef Barr. Man sieht das in Auseinandersetzungen mit der Generalstaatsanwältin, die ja beide feuern will, Netanyahu. Aber vielleicht trotzdem, das heißt nicht notwendigerweise, dass alle gegen diesen Krieg sind. Viele Menschen, viele protestieren, dass die Geiseln Priorität haben müssen. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Viele sagen zu Netanyahu, du riskierst das Leben der Geiseln. Und Netanyahu hat das ja auch bekräftigt. Er hat gesagt, ja, dieser Krieg wird weitergehen, bis die Hamas besiegt ist. Und die Geiseln stehen hinten an. Und diese ganze Situation, diese Kriegsführung, die Geiseln, der 7. Oktober, Netanyahus, der Angriff der Regierung Netanyahu auf den Staat, auf zivile Strukturen, auf Infrastruktur, auf liberale Prinzipien, das alles sprengt diese Gesellschaft und bringt insbesondere die Opposition oftmals zur Ermüdung, so wie wir es wahrscheinlich in Israel bis dato noch nie gesehen haben.
Und was will die Hamas? Was sind ihre Ziele? Also nach normalen, rationalen, politischen Kategorien kann man das ja nicht mehr nachvollziehen, welche Strategie die da fahren.
Ich glaube, im Moment will die Hamas vor allem überleben. Das ist der Punkt. Am 7. Oktober haben sie sich wohl verspekuliert, würde ich sagen. Sie haben gehofft, dass es zu einem Flächenbrand kommt. Sie haben sicherlich mit einer harten israelischen Reaktion gerechnet, aber wahrscheinlich nicht mit dieser Reaktion. Und im Moment geht es der Hamas einzig ums Überleben, würde ich sagen. Aber sie haben auch klar gemacht, dass sie sich nicht demilitarisieren wollen und vor dieser grundlegenden Problematik stehen wir weiterhin.
Man muss ja auch sagen, es ist überhaupt gar nicht mehr genau klar, wer ist eigentlich die Hamas. Also die Köpfe sind ja von Israel auch zumindest im Gazastreifen getötet worden. Und jetzt hören wir aber, dass immer neue Anführer nachkommen. Also es ist so, man schlägt quasi der Schlange den Kopf ab und gleich wächst ein neuer nach. Und das ist auch ein großes Problem. Und jetzt gibt es bereits eine neue Generation von noch immer wieder jüngeren Menschen, Terroristen, die angeworben werden, denen Geld dafür bezahlt wird. Und man muss ja auch verstehen, die Menschen sind am Verhungern. Die haben auch kaum noch Ressourcen. Und für viele ist es auch eine Frage des Überlebens. Und wenn jemand ihnen Geld oder Essen bietet, sind die da bereit, für alles fast zu tun. Ich habe von einem Beispiel gehört, wo einer Frau mit einem Kind Geld gezahlt wurde, damit sie vor einem israelischen Panzer langläuft, um irgendwie ihn zu stoppen. Und man hat ihr womöglich dafür ein Mittagessen versprochen. Also diese Menschen sind verzweifelt. Und diese Armut und diese Not, in der sie jetzt stecken, die macht das Ganze fast noch explosiver. Denn es sind viele, viele junge Leute, von denen wir hören, dass sie bei der Hamas beigetreten sind, jetzt in den letzten Wochen und Monaten und sozusagen Kanonenfutter auch für die Terrororganisation sind. Und ob man da von einer neuen Strategie sprechen kann, das wird man sehen. Aber das erzeugt natürlich immer mehr Probleme und zieht immer mehr auch die Zivilbevölkerung in diesen Konflikt noch mit hinein.
International fallen mir sehr wenig Beispiele ein, wo es erfolgreich war, eine terroristische oder nicht staatliche bewaffnete Gruppe allein mit militärischen Mitteln zu besiegen und sie zu zerschlagen. Ich denke, dass wir hier auch aus der Region genügend Beispiele haben, die zeigen, dass das eben keine erfolgversprechende Strategie ist. Und selbst wenn es gelingt, eine Gruppe maßgeblich zu schwächen, wenn der Sachverhalt, aus dem sich ihre Klientel speist, nicht endet, wenn eben die Armut, die Verzweiflung, vielleicht auch Wut und Hass so groß sind, dann kommen im Zweifelsfall andere nach. Also dementsprechend fürchte ich, dass wir hier auch wirklich eine Kombination brauchen, nicht nur militärisch vorzugehen gegen eine Organisation, sondern auch Alternativen zuzulassen, Alternativen mitzudenken und politisch zu verhandeln. Gerade wenn man die Köpfe einer Gruppe auslöscht, dann ist es etwas, was sich vielleicht politisch auch gut verkaufen lässt. Wenn man allerdings erwartet, dass man mit einer Gruppe vielleicht ein Abkommen schließt, dann nützen einem diese jungen, nachwachsenden, unerfahrenen Köpfe im Zweifelsfall nichts, weil sie es dann in der Organisation nicht umsetzen können und nicht durchsetzen können, was man vielleicht politisch von ihnen erwarten würde. Also inwieweit sich diese Logik hier durchsetzt, dass tatsächlich mit militärischen Mitteln die Angriffe auf Israel, die Feindschaft gegenüber Israel sinkt, da bin ich noch nicht so sicher, ob wir das schon überblicken können.
Dr. Bente Scheller, Politikwissenschaftlerin bei der Böll-Stiftung, Bettina Meyer, ARD-Korrespondentin in Tel Aviv und Dr. Peter Lintl, Politikwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir diskutieren hier im Forum in SWR Kultur zum Thema Israel, Gaza, Iran. Wie geht es weiter im Nahen Osten? Lenken wir einfach mal das Schlaglicht ein Land weiter Richtung Iran. Der galt und gilt als die Macht hinter der Hamas in Gaza, hinter der Hisbollah im Libanon und Syrien, schließlich hinter den Houthis im Jemen. Drei kriegsführende Kräfte, die als Stellvertreter oder Proxies, nennt man sie, gegen Israel kämpfen und es, wenn auch geschwächt, weiter tun. Welchen Einfluss hat der Iran denn heute?
Sicherlich ist er sehr geschwächt hervorgegangen, denn im Prinzip für den Iran war regional die Hisbollah das schärfste Schwert, um eben Druck auf Israel auszuüben. Das hat so im Prinzip in den letzten Jahren nicht nur funktioniert, sondern die Hisbollah hat sich sehr stark auch im Libanon positioniert und in Syrien engagiert und die dortige Bevölkerung unterdrückt oder eben in Syrien auch viele Menschen getötet durch ihre Unterstützung für Assad. Also das ist für den Iran wirklich ein deutlicher Machtverlust. Ich weiß auch nicht, wie es letztlich um die Beziehungen zwischen Iran und der Hamas bestellt war, denn viele Jahre lagen sie über Kreuz. Die Hamas hatte sich gegen Assad gestellt und damit auch gegen den Iran. Die sind erst 2017 von dieser Strategie abgewichen und sind wieder gekommen. Das ist kein ungetrübtes Verhältnis sozusagen, das die beiden haben, weil die Hamas sozusagen Iran schon einmal demonstriert hat, dass sie nicht verlässlich ist. Und dementsprechend glaube ich, es wäre interessant, sich das anzugucken, wie eng sie tatsächlich mit der Hamas ist oder ob die Hamas mittlerweile vor allen Dingen durch Katar oder die Türkei noch ganz andere Unterstützer hat, die vielleicht wichtiger sind.
Das heißt ja auch, dass die Hamas den 7. Oktober, den Angriff des 7. Oktober im Alleingang gemacht hat, ohne vorher quasi also die Großen zu informieren und dass das auch zu inneren Querelen geführt hat, dass zum Beispiel die Hisbollah erst dann einen Tag später eingestiegen ist und nie mit Terroristen doch nach Israel dann rübergekommen ist. Also es gibt auch dort eben interne Querelen und das hat sicherlich Israel wiederum etwas genützt, um eben auch diese ganzen Stellvertreter zu isolieren und eigene Konflikte zu drücken sozusagen. Also es wurde hier in Israel auch von der Seite der Regierung viel Wert darauf gelegt, die Konflikte auseinanderzuhalten, aber trotzdem immer zu betonen, dass der Iran doch letztendlich der Kopf des Ganzen ist, dass das der Oktopus ist mit seinen vielen Tentakeln und man müsste ihm den Kopf abschlagen. Und natürlich hat es auch tatsächlich zwei direkte Konfrontationen gegeben, die wir hier natürlich hautnah mitbekommen haben, als der Iran im vergangenen Jahr zweimal Israel beschossen hat, doch sehr massiv, wo wirklich hier die Wände gewackelt haben. Und das ist dann die ultimative Auseinandersetzung, von der jetzt hier noch alle sprechen. Man kann zwar sagen, einerseits ist der Iran vielleicht geschwächt und dadurch, dass die Stellvertreter wie die Hisbollah geschwächt sind, aber, und das haben mir hier viele Militärexperten bestätigt, ist es auch eine Gefahr, denn wenn sozusagen ja der große Kopf des Ganzen in die Ecke gedrängt wird und keinen Ausweg mehr hat, dann könnte es vielleicht zu einer Kurzschlussreaktion kommen oder zu einer sehr gefährlichen Situation, dass vielleicht doch im Endeffekt dann auf nuklearer Ebene weitergemacht wird. Das ist hier, glaube ich, die große Angst auch in der Bevölkerung Israels. Und deshalb spricht man hier auch immer wieder davon, dass Israel hier mit Härte reagieren muss und auch einen direkten Angriff auf die Nuklearanlagen fliegen muss.
Diese Angriffe, die Sie gerade erwähnten, die erfolgten zuerst mit langsam fliegenden Drohnen und dann mit schnell fliegenden Raketen. Das ist eine existenzielle Gefahr natürlich für Israel. Die Frage ist, warum richtet denn der Iran seine Wut überhaupt auf Israel in dieser radikalen Form? Was verspricht er sich davon, Herr Lintel?
Ja, ich glaube, dass Iran klassischerweise Israel und die USA als Feinde auserkoren hat. Das hat einerseits ideologische Gründe, Sie sprechen ja von kleinen und von großen Satan, andererseits natürlich auch machtpolitische Hintergründe, die mit der Konstellation im Nahen Osten zu tun haben, die sich einerseits gegen Israel richten, aber auch gegen Teile der sunnitischen Welt, bei denen es um Vorherrschaft im Nahen Osten geht. Lassen Sie mich aber vielleicht noch was anderes sagen, weil was Frau Meyer am Schluss angesprochen hat, dass wir dieses Jahr vielleicht einen israelischen Angriff sehen werden, dass wir eine Weiterentwicklung des Nuklearprogramms sehen werden, das ist ganz zentral. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass 2025 diesbezüglich wirklich ein wichtiges Jahr werden wird. Einerseits, weil wir jetzt aus Leaks von der New York Times und anderen Zeitungen wissen, dass Israel wirklich vorhatte, die USA dazu zu bewegen, Iran anzugreifen oder selbst anzugreifen mit Hilfe der USA. Gleichzeitig wissen wir jetzt relativ gesichert, man hat es vorher schon vermutet, dass Israel es wahrscheinlich nicht komplett alleine vermag, das iranische Nuklearprogramm zu beenden, mit militärischen Mitteln zumindest, weil die Atomanlagen zumindest eine so tief im Berg Fordo eingegraben sind. Und letztlich haben wir aber auch gelernt in den letzten Wochen, dass selbst konservative Einschätzungen davon ausgehen, dass eine solche Attacke wahrscheinlich das Atomprogramm per se nicht viel länger als ein Jahr zurückwerfen würden. Das heißt, auch hier ist fraglich, ob es nicht andere Möglichkeiten geben könnte, das Atomprogramm einzudämmen. Und das sehen wir auch gerade mit den Verhandlungen mit den USA und die insbesondere mit den USA zwischen Iran und USA stattfinden.
Da muss man vielleicht kurz einwerfen, dass das Israel sehr, sehr kritisch sieht, was gerade passiert auf Verhandlungsebene. Ja, niemand glaubt hier in Israel, dass sich der Iran an diese Vereinbarung halten will. Und es wird jetzt schon sogar etwas Kritik an Donald Trump, der ja sowas wie ein Heilsbringer eigentlich sogar ist in Israel, weil er hier doch sehr militärisch auch das Ganze unterstützt. Aber niemand glaubt, dass sich wirklich letztendlich der Iran daran halten wird und dass alle denken, Donald Trump will eigentlich so eine Art Friedensmacher in die Geschichte eingehen, um dann vielleicht noch den Friedensnobelpreis zu kassieren. Also das ist sozusagen die große Angst, die in Israel ist, dass so ein Deal vielleicht kommen könnte, der aber letztendlich nur Schall und Rauch ist.
Aber die USA und auch Israel haben ja im Grunde zwei Trümpfe. Der eine ist die militärische Angelegenheit. Die USA haben derzeit zwei Flugzeugträger im Nahen Osten. Das ist auch schon mal ein Zeichen. Und das andere ist der hier wenig bekannte, aber durchaus wirksame Snapback-Mechanismus. Das heißt, die Sanktionen gegen den Iran könnten wegen des Atomprogramms auch einseitig ausgerufen werden. Ganz automatisch würden die greifen ohne lange Verhandlungen. Und das würde das Land in eine schwierige wirtschaftliche Situation bringen, noch schwieriger als sie ohnehin schon ist. Also müsste man doch eigentlich davon ausgehen dürfen, dass auch der Iran ein Interesse hat, die Sache friedlich beizulegen.
Ich denke, dass wir bei Iran auch zwischen der Rhetorik und dem Handeln nochmal unterscheiden müssen. Die Rhetorik ist martialisch, wie sie schon immer auf der iranischen Seite nach der iranischen Revolution war. Aber jenseits dessen, dass durch die Angriffe, die direkt auf Israel geflogen wurden mit den Raketen und den Drohnen, das ist natürlich eine Gefahr und das verstärkt auch die Gefahrenwahrnehmung. Aber ich denke, dass wir auch viele Momente gesehen haben in den Entwicklungen, die auf eine Zurückhaltung Irans hinweisen. Als die Hisbollah zum Beispiel am 8. Oktober geantwortet hat, sozusagen auf die Anfrage der Hamas, da hat sie ja nicht Israel beschossen, da hat sie die besetzten Schäferfarmen beschossen. Ich glaube, das war, um eben zu signalisieren, wir tun etwas, aber wir wollen eben nicht in eine vollständige Konfrontation hineingeraten. Und so ähnlich sehe ich es eigentlich auch beim Atomprogramm, auch nachdem die USA aus dem sogenannten JCPOA, also aus dem Atomdeal, ausgestiegen waren, hat der Iran sich weiterhin lange daran gehalten. Und ich denke, dass dementsprechend wir zumindest anerkennen müssen, für den Iran war es damals nicht nur Tinte und Papier, sondern es gab durchaus ein Interesse. Natürlich können wir nicht reinschauen, inwieweit sich das geändert hat. Wir können auch von Kurzschlussreaktionen hier nicht ausgehen, dass diese nicht erfolgen. Ich glaube, das Wichtigste wird vielleicht in dieser Frage sein, wie Trump sich letztlich entscheidet. Denn einerseits unterstützt er Israel sehr klar und hat hier auch militärische Lieferungen nie in Frage gestellt, wohl aber das eigene militärische Engagement. US-Truppen möchte er eigentlich nicht gebunden sehen. Und ich denke, diese Angriffe auf das Nuklearprogramm wären relativ intensiv. Sie würden nicht viel bewirken, was sich die Langfristigkeit betrifft. Und sie würden möglicherweise eine längere Konfrontation nach sich ziehen. Und deswegen denke ich, im Wesentlichen müssen wir gucken, wie es in der US-Regierung aussieht. Trump allerdings halte ich auch für relativ wankelmütig. Da sehe ich nicht, ob wir schon jetzt absehen können, wofür er sich letztlich entscheiden würde. Selbst für den Fall, dass Israel angegriffen würde aus dem Iran, wäre ich mir nicht sicher, inwieweit die jetzige US-Regierung bereit ist, sich zu engagieren.
Da bin ich mir unsicher. Also ich glaube, ein Angriff aus dem Iran haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, dass die US-Regierung bereit ist, die Verteidigung zu koordinieren mit den Israelis. Also mit den Drohnen- und Raketenangriffen habe ich eine leicht andere Einschätzung. Ich glaube schon, dass das ernsthafte Versuche waren, Israel anzugreifen. Aber durch die Koordinierung, die wir gesehen haben mit den USA, ist das eben abgewendet worden. Aber natürlich, was Bente Scheller gesagt hat, es ist unklar, inwieweit die USA auch wegen des starken Flügels der Isolationisten bereit sind, einen solchen Angriff mit auf Iran mitzutragen. Vielleicht auch eine Sache, Herr Ihm, weil Sie angesprochen haben, weil Sie den Snapback-Mechanismus angesprochen haben, da muss man sagen, vielleicht etwas präzisieren, das ist kein Tool, das den USA oder den Israelis zur Verfügung steht. Das steht ausschließlich im Moment den Europäern zur Verfügung.
Richtig, weil die noch dabei sind im Atomabkommen.
Genau, weil die noch dabei sind. Und das ist auch eine der wenigen Möglichkeiten, die Europäer noch haben, um hier auch diplomatisch einzuwirken, mit Druck natürlich. Wenn diese Snapbacks, also diese Welle von Sanktionen losgetreten wird, würde das Iran empfindlich treffen. Und heute hören wir auch aus Iran, dass sie gern die Europäer wieder dabei hätten bei Verhandlungen, dass sie auch mit den Europäern sprechen würden. Von daher ist das eine der wenigen Gelegenheiten, wo Europäer wirklich auch mal an einem recht langen Hebel sitzen, um bei diesen diplomatischen Verhandlungen mitwirken zu können und auch dort gestalterisch tätig zu sein, im Sinne etwa eines anders gearteten, aber wie das JCPOAs oder ähnlich.
Ich würde dann noch gerne darauf verweisen, dass das Problem allerdings hier auch nicht einfach zu lösen ist. Wenn eben Deutschland, Frankreich oder Großbritannien, die diesen Mechanismus auslösen könnten, das versuchen würden, dann würden theoretisch sämtliche UN-Sanktionen wieder in Kraft gesetzt. Aber Russland und China zum Beispiel haben ja auch schon sehr deutlich gemacht, sie stellen sich sehr klar auf die Seite des Irans. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit diese sich daran halten würden, und das wäre etwas, was für Europa durchaus heikel ist, hier im Prinzip darauf hinwirken zu wollen, dass diese recht scharfe Waffe eigentlich eingesetzt wird gegen den Iran, aber damit ins Leere zu laufen, da könnten sie dann isoliert dastehen und das könnte sie in ihrer Verhandlungsposition und in ihrem Ansehen maßgeblich schwächen.
Ich würde noch hinzufügen, also tatsächlich, so hören wir es hier auch von Experten in Israel, die es so einschätzen, dass eigentlich der Iran hinter den Kulissen bereits dabei ist, diese Schäden, die zum Beispiel bei den Stellvertretern der Hisbollah passiert sind, zum Beispiel dadurch, dass eben Waffenschmuggelrouten durch Syrien abgeschnitten wurden oder eben die Hisbollah empfindlich durch israelische Angriffe getroffen wurde, dass das alles schon hintenrum versucht wird, vom Iran wieder aufzubauen. Es soll angeblich so sein, dass Schmugglerrouten schon auf anderen Wegen wiederhergestellt werden. Israel fliegt. Und das sehen wir auch tagtäglich, immer noch Angriffe im Libanon, jetzt erst vor kurzem in Beirut wieder, und versucht eben diese Versuche wieder einzudämmen. Also es sind tatsächlich Versuche zu sehen, dass der Iran auch wieder Verbindungen herstellt. Und dafür braucht er aber Zeit und auch Ressourcen. Und das ist natürlich eben die Sache. So kommen diese Verhandlungen dem Iran natürlich auch nicht ungelegen, dass es ein bisschen ruhiger ist, dass man auf einer Verhandlungsebene miteinander spricht. Aber wir sehen auch gleichzeitig währenddessen Versuche, eben die Gefahr für Israel wieder zu vergrößern. Dessen ist sich das Land hier sehr bewusst, und es werden deshalb auch weiter Angriffe im Libanon geflogen.
Schauen wir zum Schluss noch mal ganz kurz nach Syrien. Da gab es viel Hoffnung, bis ein furchtbares Massaker an den Aleviten aller Welt zeigte, wie fragil das Land ist nach einem jahrelangen Bürgerkrieg und mehr als einem halben Jahrhundert Gewaltherrschaft. Ist Syrien jetzt ein Randproblem im Nahen Osten, oder steht es ähnlich wie Gaza in dessen Zentrum?
Ich denke, dass bei Syrien die Hoffnung weiterhin da ist. Es ist wirklich weiterhin beeindruckend, wie diese Bevölkerung sich von dem Regime hat befreien können und damit eben auch den mächtigen Unterstützern Iran und Russland wirklich gezeigt hatte, selbst das hilft einem Diktator am Ende nicht. Die Massaker, die wir Anfang März gesehen haben, sind bedenklich, und gleichzeitig denke ich, müssen wir sehen, wie friedlich es im Prinzip in Syrien geblieben ist für all das, was das Land hinter sich hat und dass eben wesentliche Herausforderungen ja noch überhaupt nicht angegangen werden konnten. Wirtschaftlich ist das Land wirklich am Boden. Über 90% der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Die Gewalt, die viele Syrerinnen und Syrer über die Jahrzehnte erlebt haben, ist nicht aufgearbeitet. Dementsprechend denke ich, wenn jetzt nicht schnell etwas passiert, wenn nicht die Sanktionen aufgehoben werden, die eben dem Land ermöglichen, wieder Fuß zu fassen und wieder auf die Beine zu kommen, wenn nicht massive Unterstützung kommt, die sowohl die humanitären Belange betrifft, als auch die Sektoren Gesundheitsversorgung, Bildung und vor allen Dingen juristische Aufarbeitung, dann werden wir hier in der Tat ein immer größer werdendes Problem haben, denke ich. Aber eigentlich haben wir in Syrien weiterhin gute Voraussetzungen.
Und für Israel ist Syrien hier so etwas wie ein hoffnungsvoller Wackelkandidat. Also man traut dem Frieden hier nicht und hat immer noch Sorge, dass dort vielleicht Terroristengruppen an die Macht kommen oder vielleicht nach vorne kommen, die dann Israel wieder bedrohen könnten. Deshalb ist eben an der Grenze zu Syrien, hat Israel, die israelische Armee, natürlich auch eine Pufferzone geschaffen, ist ja im syrischen Territorium dort einmarschiert, um, wie Israel sagt, sich selbst zu schützen vor direkten Angriffen von Terroristengruppen. Aber es gibt auch Hoffnungszeichen. Tatsächlich ist die Bevölkerung auch auf der israelischen Seite in den von Israel besetzten Golanhöhen, die Drusen, die sich eher als Syrer sehen, die wittern jetzt die Hoffnung, dass vielleicht ihre Familien, die auf der anderen Seite sind, dass man sich wieder vereinigen könnte. Es gibt auch tatsächlich diplomatische Bestrebungen in den drusischen Gemeinden auf der syrischen Seite, wo israelische Politiker jetzt ermöglicht haben, dass es einen Austausch gibt, dass tatsächlich Anführer dieser Gruppen auch nach Israel kommen können, um Heiligtümer zu besuchen. Es wird diskutiert über Arbeitserlaubnis, dass Drusen aus Syrien in Israel arbeiten können und so auch vielleicht mit ihren Familienmitgliedern wieder vereint werden. Hier ist ein großer Hoffnungsschimmer einer kleinen Gemeinde, die aber vielleicht für eine große, eine diplomatische Verbindung sorgen könnte. Also hier sehe ich auch ein bisschen Hoffnung.
Da sehe ich allerdings auf der syrischen Seite eher Probleme als gerade Hoffnungszeichen. Denn ich glaube, für die syrische Seite ist klar, schon der bereits 1967 besetzte Teil des Golans ist weiterhin nicht zurückgekehrt nach Syrien. Die Pufferzone gab es ja. Zwischen eben der besetzten Zone und Syrien gab es die Pufferzone, in der die UN gesessen haben. Es war dort immer sehr friedlich. Dorthin ist Israel mittlerweile vorgerückt, und das ist für die Bevölkerung im Süden Syriens wirklich jetzt zum Teil ein sehr bitteres Erwachen. Sie haben über die Jahre des Krieges die Erfahrung gemacht, dass viele Verwundete in Israel behandelt worden sind. Das wurde als humanitäre Geste wirklich sehr wertgeschätzt. Und von denen reiben sich jetzt viele die Augen über das wirklich sehr, sehr brutale Vorgehen auch der israelischen Armee bei ihrem Vorrücken weiter nach Syrien rein und sagen, das ist nicht das Israel, das wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und da ist eben auch gar nicht erklärlich, welchen strategischen Sicherheitsgewinn es haben soll, wenn es begleitet wird, auch mit Erklärungen, man werde die Siedlungen ausdehnen auf dem besetzten Golan. Dann ist ja auch das sozusagen Nachrücken der Bevölkerung da irgendwo impliziert. Und dementsprechend denke ich, das ist eines der wirklich massiven Probleme, die Syrien hat, die die Regierung destabilisieren, dass eben das Vorrücken und auch eine Reihe von weiteren militärischen Bombardierungen von Israel ausgeführt werden. Und nicht zu vergessen, das tut ja auch die Türkei. Auch die Türkei bombardiert und provoziert in Syrien und hat auch Gebiete besetzt. Und eine Konfrontation zwischen Israel und der Türkei auf syrischem Territorium wäre natürlich fatal für dieses gebeutelte Land.
Schlechte Aussichten für die Kurden.
Für die Kurden ist in der Tat gerade sehr viel, was auf dem Spiel steht, auch durch die US-Ankündigung, ihre Präsenz in Nordostsyrien weiter verkleinern zu wollen. Denn die Kurden sehen sich zwischen regionalen Mächten gefangen, haben keine guten Erlebnisse mit der Türkei, die sie immer wieder bombardiert hat und ihnen auch das Wasser abgräbt in Nordostsyrien. Mit der Regierung in Damaskus gibt es weiterhin kein Abkommen über eine Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen und eben auch der Kurden. Und auch das neue Kabinett in Syrien beinhaltet zwar einen kurdischen Minister, der kommt aber nicht aus Nordostsyrien und da wurde auch gar keine Konsultation gesucht. Also ich denke, dass Sie im Moment wirklich mit großer Sorge darauf schauen, wie die Dinge sich für Sie entwickeln.
Seit dem arabischen Frühling, Herr Lintel, das ist immerhin schon 15 Jahre her, sehnt sich der Westen nach einem arabischen Staat, der seinem Vorbild folgt. Könnte vielleicht Syrien dieser Staat sein? Oder ist dieser Traum vom arabischen Frühling ausgeträumt?
Ich glaube, man hat von vornherein in vielerlei Hinsicht den falschen Traum vom arabischen Frühling gehabt. Aber natürlich gibt es Hoffnung in Syrien. Ich weiß nicht, ob al-Shara der Führer sein kann, von dem der Westen träumt. Ich glaube auch, wir haben es ja schon gehört, Syrien steht gerade vor einer Vielzahl von Problemen. Einerseits ist unklar, welcher Führer dieser Islamist wirklich werden kann, welche Art von Syrien ihm vorschwebt. Und zweitens bleibt unklar, ob Syrien überhaupt ein stabiler Staat sein kann, eben vor dem Hintergrund, dass sowohl die Türkei als auch Israel massive Präsenzen dort haben, dass Iran Interessen hat und dass externe Mächte quasi Krieg in Syrien ein Stück weit weiterführen.
Was man im Nahen Osten sieht, in dieser sehr komplexen und schwierigen Gemengelage dort, ist, dass alle Akteure, ob sie miteinander befreundet oder befeindet sind, in einer gewissen Art pfadabhängig sind und nicht aus ihren alten Rollen herauskommen. Das müssen sie aber, wenn man irgendwie mal eine Perspektive für Frieden und Wohlstand haben möchte. Eine Möglichkeit des Umdenkens, ist das irgendwo greifbar, Frau Meyer?
Also ich denke, solange Benjamin Netanyahu hier an der Macht ist, wird er versuchen, seinen Kurs knallhart weiterzuführen, an der Macht zu bleiben. Dafür ist ihm alles recht, auch einen Krieg weiterzuführen. Er hat gar nicht so ein großes Interesse daran, diesen Krieg wirklich zu beenden, weil er ihm politisch auch auf gewisser Weise auch nützt. Und insofern ist das mit dem Umdenken ein bisschen schwierig. Wir sehen allerdings eben auch Proteste hier aus der Bevölkerung, aber das reicht eben nicht, um hier eine große politische Veränderung momentan zu bewirken. Und deshalb habe ich die Befürchtung, dass dieser Konflikt weitergehen wird und dieser gordische Knoten sich einfach nicht lösen lässt. Dieser jahrzehntelange Konflikt, der ja schon so lange andauert, dass man den jetzt plötzlich lösen kann, schon gar nicht in einer Kriegssituation. Erstmal muss der Krieg beendet werden. Es muss irgendwie Frieden und Wiederaufbau geben. Und natürlich, was dem Ganzen fehlt, ist eine Vision für die Zukunft. Es gibt überhaupt keinen Plan, was mit Gaza passiert. Es gibt nur Ideen, aber die werden immer wieder verworfen. Also solange es hier keinen Plan auf dem Tisch gibt, wird es auch hier kein Umdenken und kein Frieden geben. Und wir werden wahrscheinlich hier einen länger andauernden Konflikt sehen. Und auch keine politischen Veränderungen. Aber ich will auch nicht so pessimistisch sein, denn wir haben ja auch kleine Hoffnungsschimmer immer wieder gesehen.
Wenn wir uns Zielrichtungen anschauen, dann denke ich, dass auch da die Fahrtabhängigkeit gewissermaßen vorgeschrieben ist. Also Israels Sicherheitsinteressen und die Interessen anderer Akteure, da ist ja durchaus nachvollziehbar, warum sie diese verfolgen. Das Umdenken könnte allerdings dort starten, wo es daran geht, wie sie das umsetzen. Allerdings hat Frau Meyer ja auch schon gesagt, der Machterhalt, wenn dieser im Zentrum steht, dann ist ja auch Umdenken eigentlich gar nicht gefragt. Und das sehen wir an vielen Orten. der Region. Ich glaube aber, dass wir durchaus Möglichkeiten haben. Insbesondere bei Israels Nachbarstaaten tut sich einiges. Und ich denke, dass die Schwächung der Hisbollah für den Libanon durchaus eine neue Seite aufgeschlagen hat. Da könnte sich etwas ändern, wobei die Hisbollah natürlich nur einer der verkrusteten politischen Akteure dort war. Deswegen sehen wir davon gerade noch nicht so viel. Aber ich glaube, bei Syrien, so wenig lieb einem ein Islamist an der Macht sein kann, denke ich, dass wir hier auf jeden Fall ganz andere Töne schon gehört haben. Wir haben eine klare Aussage von Sharaa, dass er keine Absicht hat, mit irgendeinem Nachbarstaat in Konflikt zu geraten. Das finde ich einen sehr positiven Punkt. Und ich denke auch, die Schließung der jemenitischen Botschaft für die Botschaft für die Houthis in Damaskus und die Rückgabe an die eigentliche Regierung des Jemens, das sind alles kleine Punkte, bei denen wir denken, vielleicht geht es doch voran und eine Neuordnung, da steht eigentlich zwar viel im Wege, sie ist aber nicht unmöglich.
Die Nahostexpertin Dr. Bente Scheller von der Böll-Stiftung, Peter Lindl, Politikwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und Bettina Meyer, ARD-Korrespondentin in Tel Aviv. Wir diskutierten hier im Forum in SWR Kultur zum Thema Israel, Gaza, Iran. Wie geht es weiter im Nahen Osten? Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.